Hallo und herzlich willkommen bei deinem TCM-Podcast, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wir verbinden traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin für mehr Wohlbefinden und Gesundheit für dich.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die TCM-Docs. Mein Name ist Dr. Sandra Bürklin.
Und ich bin Dr. Maren Gruner.
Und heute starten wir in unsere 80. Folge und haben einen wunderbaren Gast im Podcast. Und zwar meine, unsere, wie auch immer, Feng Shui-Beraterin, die wunderbare Daniela. Herzlich willkommen, Daniela.
Hallo Sandra, hallo Maren. Ich bin wirklich ganz, jetzt fällt mir das englische Wort ein, excited. Ich kann das deutsche Wort einfach nicht finden, bei euch
Das
zu sein.
macht nichts, das
Vielen,
geht.
vielen Dank.
Ja, sehr schön, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass wir endlich das Thema Feng Shui hier auch im Podcast durchsprechen.
Denn es war ziemlich witzig. Wir haben ja schon mal in einer Folge auch zu unseren Alltagshacks und so über das Thema Feng Shui so grob gesprochen und was wir davon halten und so weiter. Im Rahmen der Ausstrahlung von der Folge sind so viele Nachrichten gekommen, dass wir dachten, wir laden dich jetzt nochmal extra ein und machen wirklich eine komplette Folge zu Feng Shui. Aber starten wir doch einmal damit. Gib uns doch mal einen kurzen Umriss, wer du bist, was du genau machst und was Feng Shui eigentlich so ist.
Ja, sehr gerne. Also erstmal, wer ich bin. Mein Name ist Daniela Schaponic. Ich habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert und direkt nach dem Studium, da ist auch eine eigene ganze Geschichte dahinter, aber das Feng Shui hat mich gefunden und ich sage immer, die Meister des Lebens, die haben sich gedacht, nö, also du gehörst eigentlich nicht in die Unternehmenswelt, auch nicht ins Marketing. Dir setzen wir mal Feng Shui vor die Nase. Und ich so gutgläubig und naiv, also Naivität hat ja auch mal was Gutes, ne, wenn man die Sachen nicht durchdenkt. Und habe dann mit 26 meine Ausbildung gehabt, mit dem Diplom in der Tasche, habe ich zu meinem Mann gesagt, so, ich mache jetzt die Feng Shui-Ausbildung. Und nicht wissend, wo es mich hinführen wird. Also ich bin damals nicht gestartet im Sinne von, ich will mal eine eigene Feng Shui-Schule haben, ich will ein Unternehmen haben, das global tätig ist. Ich will, ne, wir hatten damals ein Kind, jetzt haben wir vier Kinder. Und leben zwischen, also in München und in Belgrad. Und das hätte ich mir damals alles nicht erträumen können. Ich habe einfach Feng Shui-Beratungen machen wollen. Das war der Ursprung. Und genau, und heute, wie gesagt, wie ich gerade erwähnt, habe ich ein internationales Unternehmen. Ich unterrichte Feng Shui, was mir wahnsinnig am Herzen liegt, weil ich einfach daran glaube, dass Feng Shui ein fehlendes Puzzleteil in unserem aller Leben ist. Und das Thema TCM ist einfach eine natürliche, nicht nur Ergänzung, sondern ein natürlicher Inhalt. Und das Feng Shui ja ein Teil von der Lehre ja auch ist, in einem gewissen Maße einen Schnittpunkt hat. Und dafür brenne ich. Das ist das, wofür ich stehe. Und ja, was ist Feng Shui? Feng Shui ist für mich das, was man im Körper macht, also vielleicht in der TCM-Sprache erklärt, das, was man mit Akupunktur im Körper macht, ist das, was Feng Shui in den Räumen macht. Und zwar, es setzt Energien frei, die uns beeinflussen und mehr Flow, dadurch einfach mehr Flow im Leben zu kreieren.
Ja, das ist voll spannend, weil du hast jetzt genau das gesagt, was es ja tatsächlich ist, ne? Also das, was im Körper gemacht wird, sollte eben auch im Umfeld, es ist ja immer so Mikrokosmos, Makrokosmos beschrieben in der chinesischen Medizin, beziehungsweise die Chinesen haben beobachtet, was im Makrokosmos passiert und haben das ja dann auch auf den Mikrokosmos Mensch und Körper übertragen. Und da muss ich jetzt ganz kurz eingrätschen, denn das ist ja auch was, wo ganz viel beschreibt, wie sollte es sein, na, wie kann es fließen, was soll her, was kann weg. Und da gibt es demnächst auch, das kann ich jetzt schon verraten, eine Masterclass von Sandra dazu mit Chinao, die genau das auch nochmal beschreibt für uns Menschen, was so im Alltag weg kann und was dazu soll. Aber jetzt bleiben wir mal beim Feng Shui, jetzt habe ich schon wieder ausgeholt. Was hat dich tatsächlich selber dann so fasziniert, damals am Feng Shui, dass du gesagt hast, das ist mein Leben? Und man merkt auch, ne, wenn du sagst, du brennst dafür, dann ist das nicht dahergesprochen, sondern leuchten deine Augen auf. Kann hier keiner sehen, aber wir konnten es sehen, weil wir über Zoom immer aufnehmen. Genau, was ist da der Punkt? gewesen?
Also interessanterweise, Marin, so funktioniert mein Leben. Und ich habe mein Horoskop mir angeschaut, ich habe verschiedene Horoskope mir angeschaut und überall stand, ich lehre durch das Erfahren. Also es war nicht, dass ich sagte, oh, da habe ich jetzt im Feng Shui was gesehen und das fasziniert mich, sondern ich habe es erlebt, weil dieser Punkt, der mich zum Feng Shui gebracht hat, ist, dass unser Leben damals total im Stocken war. Ich war hochqualifiziert, habe keine Arbeit gefunden. Niemand wollte mich, weil ich jung war, verheiratet und ein Kind hatte. Und ich war total verzweifelt und ich habe damals aus Verzweiflung, frag mich nicht warum, habe ich gedacht, ich arbeite in einem Fastfood-Restaurant, einfach um nicht zu Hause zu sitzen. Und damals habe ich über einen Artikel das Thema Ausmisten kennengelernt und ich dachte mir damals, Blödsinn, ja, du änderst was in den Räumen und soll dein Leben besser werden, ne? Also keine Verbindung dazu. Und nachdem die Dinge nicht besser geworden sind, habe ich zu meinem Mann gesagt, Mensch, lass uns doch mal, wir haben ja natürlich gar kein Gerümpel. Also selbstverständlich nicht, das ist ja
Niemand.
alles auf. Niemand, ja.
Niemand hat
Es ist ja
gerümpelt.
alles aufgeräumt, ja. Und dann haben wir das gemacht und ich war entsetzt zu sehen, was ich da in diesem, ich meine, ich weiß nicht, ob das heute noch Mode ist, aber damals hatten wir diesen riesigen Wohnzimmerschrank, so, keine Ahnung, 5 Meter auf 2 Meter, das war riesig. Wir haben so viel Mist rausgeholt. Oh, ich war so schockiert. Und 2 Tage später haben wir eine Wohngeldzahlung bekommen, 6 Monate rückwärts, auf die wir gewartet haben. Und ein paar Tage später kam eine Zusage für eine neue Wohnung, für eine größere. Und das war für mich der Moment, um auf deine Frage zurückzukommen, Maren, wo ich gesagt habe, boah, da ist was. Und diese Neugierde, und es sind immer so die Schritte gewesen, oh, da ergibt sich was, oh, ne? Was ist das Nächste? Und das ist das, was mich immer geleitet hat und mich leiten auch immer meine Kunden, auch zur Ausbildung. Ich habe auf einmal Anfragen, wie kommt denn jeder, bildest du aus? Und ich so, ich? Nein. Also, wer kommt die denn da drauf? Ja. Und so hat sich das, und so entwickelt sich mein Leben. Dann kamen die Amerikaner und haben gesagt, Daniela, wieso unterrichtest du das nicht auf Englisch? Ich so, auf Englisch? Also, das geht ja gar nicht. Ne? Also habe ich dem immer schrittweise nachgegeben und so folge ich meinem Weg.
Und es ist auch, glaube ich, total schön und genau richtig so. Und wer jetzt da schon länger zuhört, weiß ja auch, dass ich mit dir ja auch jetzt die zweiten Praxisräume schon sozusagen eingerichtet habe. Die ersten ja
Die so schön
2019.
sind, die so
Ja,
schön sind.
danke.
Das
Und
muss man ja aber auch mal sagen.
ja, danke. Ich find's immer wieder so spannend, weil wir das natürlich im Podcast erzählt haben, aber das jetzt nicht in unserer Praxis so riesig ist. Hey, diese Praxis ist nach Feng Shui eingerichtet. Ja, so. Aber ganz viele Patienten, unabhängig davon, dass sie es nicht wissen, einfach auch sagen, dass es so ein tolles Flair hat, dass man sich so wohl fühlt und so. Und ich kenne dieses Gefühl, kannte das, bevor ich Feng Shui kannte, ja, auch schon, dass es einfach Räume und Häuser gibt, wo du dich wohlfühlst. Und meine konkrete Frage jetzt an der Stelle, um da nicht rumzuschweifen, ist, ganz, ganz viele denken ja immer, dass du Feng Shui, weißt du, so mit Brunnen und Fröschen und Symbolik und hier rot und da gelb und so muss es sein und so zu tun hat. Ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, dass dem überhaupt nicht so ist, aber was sagst du darauf? Weil so ein Teil der Wahrheit steckt ja drin, so eine gewisse Symbolik gibt's, aber eben nicht in diesem unfassbar Klischeehaften, was dann oft so, finde ich, so transformiert wird.
Ja, also ich setze mich da vielleicht so ein bisschen in so ein Brennnesselnest hinein oder Bienennest oder wie auch immer man sagt. Aber ich glaube, dass diese ganzen Symboliken dadurch kamen, dass das Feng Shui versucht wurde, wahnsinnig zu simplifizieren. Dass es einfach irgendwie jeder machen kann. Und ich meine, wenn man sich überlegt, als Feng Shui entstand durch die Beobachtung der Natur, wie Maren das so schön gesagt hat vorhin, es war ja die Beobachtung, was passiert im großen Ganzen und was für Wirkungsweisen, wie können wir diese Wirkungsweisen in die Räume bringen. Und damals gab es keinen Amazon-Shop mit, hier bestelle ich den Frosch und hier bestelle ich das und hier bestelle ich das, sondern es muss doch anders gewesen sein und es war natürlich auch anders. Und dann kam natürlich auch, dass in Asien jetzt, wo das Feng Shui ja herkommt, also ein völlig anderer Bezug zur gewissen Symbolik steht, als das, was wir hier im Westen haben. Wir haben diesen Bezug nicht. Das heißt, wenn ich mir die drei chinesischen Küchengötter in die Küche hinstelle, dann weiß ich zwar in meinem Kopf, ah, die stehen für diese bestimmte Symbolik, aber mein Unterbewusstsein hat absolut keine Verbindung dazu. Das sind einfach irgendwelche Statuen und ich habe keine Verbindung dazu. Und das ist da der Punkt, bei dem ich glaube, dass diese blinde Feng Shui-Symbolik nicht funktioniert, sondern ich habe es lieber, dass ich den Menschen sage, okay, was ist denn für dich Fülle? Ja, wie kannst du diese Fülle in der Küche, und wenn ich aktivieren sage im Feng Shui, dann heißt es immer eine Intention zu einem Gegenstand setzen. Das heißt, wenn es mein voller Früchtekorb ist, dann habe ich in meinem Unterbewusstsein die Intention gesetzt, der volle Früchtekorb ist für mich das Symbol der Fülle in der Küche und da muss ich nicht mehr nachdenken, sondern dieses Symbol der Fülle ist etwas, was total im Einklang mit meiner Energie ist, mit meinem Sein, mit meinem Bewusstsein. Und das ist die Art und Weise, wie Feng Shui, ich persönlich glaube, auch funktioniert hat oder funktioniert.
Und wenn du das jetzt hast du es für die Küche beschrieben, ne? Also das ist ja immer schon mal ein ganz wichtiger Punkt, auch jetzt generell in der chinesischen Medizin, auch wenn mal so Küche, Mittelpunkt und so weiter, wo die ganze Verdauung stattfindet. Aber jetzt deiner Erfahrung nach und auch gemäß der klassischen Lehre, gibt es bestimmte Bereiche jetzt in einer Wohnung oder in einem Haus, die sich ganz besonders auf unser Inneres, unser Gleichgewicht, auf unsere Emotionen, auf die Balance der Emotionen und so weiter auswirken? Also gibt es Bereiche, wo du auf jeden Fall sagst, ganz, ganz wichtig, dass man da eben auch sich recht strikt, also kommen wir später vielleicht nochmal dazu, aber an die Feng Shui-Regeln hält und kann man irgendwo auch sagen, ja, Mai, ob das jetzt Feng Shui ist oder nicht, das ist nicht ganz so wichtig.
Also ja, natürlich gibt es eine gewisse Art von Priorität. Und die erste Priorität ist, ich muss sicherstellen, dass mein Wohnkörper mit Lebensenergie versorgt ist. Das ist einfach die oberste Priorität. Das heißt, es nützt mir nichts zu sagen, oh ja, der Wohlstandsbereich ist wirklich wichtig. Der ist in der, also ich verwechsel mal links und rechts, also der ist in der hinteren linken Ecke. Und da muss jetzt eine bestimmte Symbolik her, wenn meine Eingangstür sich nicht öffnen lässt, weil da Gerümpel ist und der Eingang ist der Mund. Das heißt, wenn ich mit halboffenem Mund esse, dann wird das leider nichts. Oder wenn der Flur, was ja unser Hals ist, sehr eng ist und dann auch noch Zeugs rumsteht, dann ist es wie eine Mandelentzündung. Ich bin hier unterbrochen, der Körper fühlt sich schlapp an, ich habe Kopfschmerzen, ja, weil hier eine Qi-Unterbrechung ist. Das heißt, die erste Priorität, deswegen ist es ja auch diese Verbindung mit dem Gerümpel und so weiter, ist die Räume atmungsfähig zu machen. Und nicht nur dadurch entsteht nicht nur Fluss, sondern dadurch entsteht auch Raum für das Neue im Leben, was wir uns ja oft sehr gerne hineinwünschen. Und wenn das quasi also abgearbeitet ist oder wenn man das sicherstellen kann, dann ist der nächste Schritt das Herz, weil das Herz pumpt die Energie durch die Räume. Das heißt, wieder hier dieses blinde Laufen in die Partnerschaftsecke, in das Schlafzimmer, wie auch immer, das ist zwar okay, aber es ist nicht die oberste Prio. Die oberste Prio ist der Chi-Fluss, dann haben wir den Herzpunkt, dass der gut und sicher ist und mit Liebe aktiviert und dann erst geht man in die einzelnen Lebensbereiche hinein.
Das ist so spannend gerade, was du sagst, weil ich, ich glaube, so ein bisschen daraus zu hören, dass sozusagen die erste Empfehlung oder der erste Schritt auch erstmal wäre, zu gucken, was man alles nicht mehr braucht und was alles da nicht hingehört und was eben Gerümpel, was ja keiner von uns hat, haben wir ja schon festgestellt, aber was
Ja,
vielleicht
genau.
Dinge sind, die man irgendwie gehen lassen kann, ja. Also ich finde, das ist insofern tatsächlich ein total spannender Ansatz, weil wir so, glaube ich, aus dem Mindset raus oft das Gefühl haben, wenn wir Dinge verändern wollen, dann müssen wir mehr machen, dann müssen wir mehr Disziplin haben, dann müssen wir mehr einbauen, dann brauchen wir mehr davon, dann brauchen wir mehr davon, ja. Und ich finde, sowohl im Feng Shui als auch in der tatsächlichen Gesundheit ist der erste Schritt eigentlich wirklich erstmal zu schauen, was brauchen wir denn nicht, was verstopft uns denn? Was hält uns denn davon ab, dass es überhaupt fließt? Und ich empfinde das also in der Praxis jetzt bei den Patienten, aber eben auch zum Beispiel bei eben unseren Kursen oder der Masterclass, die wir jetzt dann auch machen. Es ist ganz oft dieses, die Leute wollen viel mehr machen, weil es, glaube ich, aus dem Gefühl raus viel besser ist, wenn du aktiv sein kannst, als wenn du sagen musst, na gut, ich verzichte jetzt auf Dinge. Also auch wirklich jetzt tatsächlich in der Umsetzung, finde ich, ist das für ganz viele schwieriger. Ist es bei dir auch so? Also ist es bei deinen Beratungen und ist es bei deinen Ausbildungen und Trends, ist es auch eher das, was den Leuten schwerfällt oder ist es eher die Umsetzung in die Fülle dann?
Also es ist tatsächlich zweigeteilt. Also es gibt wirklich Menschen, die ich bremsen muss. Ich sage, bitte, wir brauchen einen Schritt nach dem anderen, weil wenn du jetzt eine Beratung empfängst, da gibt es dann verschiedene Maßnahmen und Empfehlungen. Wenn du alles in einer Woche machst, dann wissen wir ja nicht, weil vielleicht funktioniert nicht alles so, wie wir uns das gedacht haben. Und wenn dann alles auf einmal gemacht ist und du hast das Gefühl, irgendwas stimmt da doch nicht, dann wissen wir nicht, wo wir zurückdrehen. Und jede Veränderung, wir reden ja über Frequenzen, das heißt, wenn wir in den Räumen was machen, verändert sich die Frequenz und der Körper darf nachziehen, unser Bewusstsein darf nachziehen. Das heißt, wenn alles auf einmal kommt, dann ist der Körper so, oh mein Gott, es ist zwar gut, aber ich bin völlig nicht, also ich bin nicht mehr in Balance. Deswegen ist dieses Bremsen, auch nicht Bremsen, sondern in Schritte einteilen, würde ich sagen, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch Situationen, wo die Menschen wissen, boah, ich weiß, das wäre das Richtige, aber da ist noch ein Widerstand, nach außen zu gehen. Also in den Ausbildungen manchmal dieses, okay, mich zu zeigen, einer der größten Widerstände, die es gibt, oder das Ausmisten, weil unbewusst wissen wir, okay, wenn ich ausmiste, dann löse ich ja Energien auf. Und manchmal kann es ja sein, sprich Erstverschlimmerung, dass wenn wir Energien auflösen, dass es dann erstmal ein bisschen unangenehm wird. Und da durchzugehen, da ist halt ein Widerstand. Und das ist ja auch die, also meine Arbeit ist nicht nur hier hast du die Beratung, sondern auch der Prozess der Begleitung in der Beratung. Das ist ja, glaube ich, das, nicht glaube ich, sondern weiß ich, dass der Kern, das Wichtigste, nicht die Beratung auszuarbeiten.
Ja.
Sagt jetzt eigentlich was über mich aus? Ich muss die ganze Zeit so lachen, weil zum Beispiel ich persönlich, ich liebe Ausmisten. Ich sage ständig zu meinem Mann, wir müssen wieder das ausmisten, das muss weg, hier ist zu viel, ich will weniger. Ja, also das ist irgendwie so, sagt es auch was über einen Menschen aus, wenn man
So,
gerne ausmistet?
ja, also ich persönlich, ich bin genauso. Es gibt nichts auszumisten, es gibt trotzdem was auszumisten. So,
Immer,
ne? Immer,
immer.
immer, ja.
Irgendwas gibt es
Ich,
immer.
es gibt immer irgendwas, echt. Und wenn es ein Pullover ist, wo ein Kind rausgewachsen ist, aber es ist etwas, was gehen darf.
Weg
Und
darf, ja.
ich glaube, dass wir dann an einem Punkt sind, wo wir diese Freiheit gewohnt sind. Und jede Diskrepanz und jedes Stocken an Energie sofort wahrnehmen, wo jemand sagen würde, sag mal, spinnst du? Ich meine, es ist doch alles super. Aber es nützt nichts, weil ich spüre diese Störung im Feld und
Ja.
ich kann gar nicht anders, als dem nachzugehen.
Also ich glaube aber auch, das ist tatsächlich was, woran man sich zum einen total gewöhnt muss, zum anderen auch so ein bisschen seinen Alltag da nach ausrichten muss. Also wir haben zum Beispiel, ich kenne dich ja eigentlich von meinem Hausbau damals und wir haben uns ja zum Beispiel dagegen entschieden, einen Keller zu bauen und haben nur begrenzt Lagerfläche. Und am Anfang dachte ich so, puh, mal schauen. Und mittlerweile liebe ich das, weil ich einfach gezwungen bin, zweimal im Jahr wirklich auszumisten und dann noch zu entscheiden, lasse ich es oder lasse ich es nicht, ja. Und was ich schon aber finde, was auch herausfordernd ist, ist diese Entscheidung, Dinge damit auch gehen zu lassen und sich auch von Dingen bewusst zu verabschieden und das vielleicht, also meistens hoffentlich in einem Guten zu machen. Aber was oder welchen Rat könntest du Leuten geben, die damit ein Thema haben? Weil das erlebe ich ganz oft, dass dann die Garagen ganz voll sind, die Kalender ganz voll sind, die weiß ich nicht was, ja, alles irgendwie Priorität hat. Und ich glaube, das, was wir alle drei ja lieben, ist eben zurückzugehen und zu sagen, nee, Moment, also wirklich das, was wir brauchen und alles andere wollen wir uns gar nicht drum kümmern, ehrlich gesagt, so, ja. Also
Ja,
vermeiden, was ist.
ja.
Aber ganz viele Leute, glaube ich, haben damit ein Thema, weil es schon eine Art von, ja, von Kontrolle und aber eben auch loslassen und in Frieden loslassen ist. Und viele haben, glaube ich, auch das Gefühl, dass sie dadurch was verlieren, was sie vorher hatten. Also ich weiß nicht, ist es auch deine Erfahrung oder gibt es sowas auch für Häuser? Also ich habe schon das Gefühl, dass es oft so negativ konnotiert ist dann auch.
Ja, ich meine, ein voller Kalender, Dinge, die wir mit dem uns umgeben, geben uns Sicherheit. Und das ist halt, dass man sich, oh, mein voller Kalender beispielsweise gibt mir Sicherheit, dass ich, keine Ahnung, erfolgreich bin, dass ich was zu tun habe, dass was in Bewegung ist. Weil wir, das ist die einzige Art und Weise. Und gerade beim vollen Kalender fühle ich mich angesprochen von vor ein paar Jahren. Der hat immer gesagt, das war echt ein hartes Stück Arbeit, einen vollen Kalender loszulassen, weil dann also bei mir im Kopf tausend Sachen losgingen.
Ja.
Und genauso das Gleiche haben wir natürlich auch mit den physischen Dingen, mit denen wir uns umgeben. Und der Klick muss immer erst im Kopf passieren. Und ich sage auch immer beim Ausmisten, ich muss wissen, warum und wofür ich es mache. Einfach auszumisten, weil ich im Kopf weiß, es ist besser, weil die Energie in Bewegung kommt, reicht einfach nicht. Ich muss wissen, was ist mein Warum? Was treibt mich an? Wohin möchte ich mich bewegen? Und dann das nächste ist auch oft die Frage, wen kannst du, also ich springe jetzt quasi von einem ins andere hinein, aber dieses, ich weiß, ich will es nicht wegschmeißen, wen anders kannst du glücklich machen damit? Oder wer kann nochmal Freude an diesem Gegenstand haben, den du jetzt loslässt? Und das ist eine Brücke, die sehr viele Menschen über diese Angst tragen kann.
Ist es auch was, was du dann quasi in deiner Ausbildung auch lehrst und eben anderen beibringst, wie man Menschen dazu bringen kann? Also ist es was, was man im Feng Shui lernt dann auch als Berater, oder ist es auch Erfahrung, die man dann sammelt? Weil es ist ja schwierig, ne? Jemand, der nicht loslassen kann, das ist, fängt ja beim kleinen Kind an, das nicht trocken wird und ewig Windeln vielleicht braucht, ne? Da lernen wir ja schon, dass es ganz schwer ist, loszulassen. Ja, ist es einfach Erfahrung, die du jetzt einfach aufgrund deiner langjährigen Tätigkeit einfach hast?
Ja, also es ist tatsächlich, natürlich, es gibt Ordnungscoaches, es gibt Ausbildungen für das Thema Ausmisten, Loslassen und so weiter. Das behandle ich jetzt nicht also im Detail in meiner Ausbildung. Aber natürlich ist das Thema Ausmisten und die ganze Psychologie, die dahinter steht, ein wichtiges Thema in den Übungsabenden, weil das ist ja eine klassische Frage, wenn jemand kommt, noch in der Ausbildung, dann die ersten Projekte hat und sagt, oh mein Gott, da ist so viel, ne, was kann ich da machen und so weiter. Also natürlich sprechen wir darüber. Und aber es ist wirklich zwar über 20 Jahre Berufserfahrung in dem Feld, Kennenlernen der Menschen, Kennenlernen der Muster, weil ich glaube, dass jede Ausbildung uns nur ein großartiges Werkzeug geben kann, aber wir müssen lernen, mit dem Werkzeug umzugehen, es manchmal anders zu nutzen, es zu mutieren, es zu unserem zu machen und so weiter. Und da gibt es keine Ausbildung, die uns das zeigt. Das muss einfach die Erfahrung zeigen. Deswegen ist Feng Shui eine Erfahrungswissenschaft. Heute noch lerne ich fast bei jeder Feng Shui-Beratung etwas, weil der Mensch, die Räume, die Umgebung, so viel, was neu ist und neu in Verbindung gesetzt werden darf.
So geht es ja Sandra und mir auch in unseren Praxen. Ne? Also mit jedem, also das finde ich auch so spannend an der chinesischen Medizin, mit jedem Menschen lernst du was Neues und du kannst nicht einfach sagen, wie jetzt in der westlichen Medizin, das ist ein Bluthochdruck und deswegen, ne, mache ich das, das, das. Sondern mit jedem Menschen lernst du, dass vielleicht auch ein anderer Schwerpunkt zu einer Qi-Stagnation, ne, dass die Energie nicht fließen kann, beispielsweise führt. Ja, es ist einfach spannend und so wertvoll für einen selber. Ne? Das ist ja einfach Wahnsinn, was man da über die Menschen und teilweise dann auch wieder über sich lernen darf. Das
Ja,
finde ich auch
genau.
immer ganz spannend. Jetzt hatte Sandra vorhin auch schon das Thema Farben angesprochen. Wir wollen ja auch noch mehr zum Umsetzen heute so ein bisschen mitgeben für unsere Hörerinnen und Hörer. Sind denn Farben im Feng Shui wichtig? Und wenn ja, wie kann ich Farben gezielt einsetzen, damit es mir in meinem Mikrokosmos Wohnung eben und mir eben in meinem Körper besser geht?
Also Farben sind tatsächlich wichtig. Es ist eine ganze eigene Feng Shui-Schule, die sogenannte Kompassschule. Und Sandra wird es wissen, wie viel Berechnung, wie viel Berechnung hinter einer Farbempfehlung steckt. Und deswegen tue ich mir persönlich wahnsinnig schwer, pauschalisierte Aussagen zum Thema Farben zu treffen, weil es spielt das Element des Menschen. Also jeder, der Lust hat, kann mal einfach ins Internet gehen, Google und Kua-Zahlrechner, Kua, Zahlrechner, da gibt es ganz viele im Internet, einfach mal das Geburtsdatum, das Geschlecht eingeben und dann wird eine Zahl berechnet und diese Zahl ist verbunden mit einem Element und dann, ich bin zum Beispiel Feuer und ich weiß zum Beispiel, wenn ich Feuer bin, dann ist der Norden, der logischerweise dem Wasser zugeordnet ist, die Kälte ist jetzt der Norden nicht unbedingt der Schlafraum, in dem ich sein sollte und ein blaues Zimmer wäre jetzt für mich auch nicht so ideal. Also auf dieser Ebene kann man, und dann beschäftigt man sich vielleicht noch mit dem Zyklus der fünf Elemente, da gibt es auch sehr, sehr viel Informationen. Informationen draußen und dann kann man auch schon, wenn ich wie gesagt im Element Feuer bin, auf räumlicher Ebene, dann kann ich mich mit der Farbe Grün umgeben. Aber zum Beispiel Erde beerdet mich mehr, das Metall fördert mich mehr und so weiter, also wieder auf räumlicher Ebene. Was allerdings noch dazu kommt, ist das Element der Himmelsrichtung und die Qualität der Himmelsrichtung. Und das ist das, wo die pauschalisierte Aussage aufhört. Deswegen kann ich deine Frage so präzise nicht beantworten, aber trotzdem so das, was ich gerade gemacht habe, so ein paar Punkte mitgeben, an denen man dann trotzdem weiter forschen kann, wenn man möchte.
Ja, und ich glaube, was, also zum einen fand ich das jetzt total wertvoll, auch mit der Quarzzahl, dass man die einfach so auch mal selber nachschauen kann, wenn man sich da für interessiert. Denn tatsächlich spielt ja die eigene Persönlichkeit immer auch in Räume mit rein. Also das ist ja einfach so egal, ob man jetzt Praxen ausstattet oder das eigene Schlafzimmer oder so. Und was wir auch in der Gestaltung von den Praxen gemerkt haben, ist einfach auch, dass man, finde ich, auch bei dem bleiben darf, wofür man selber steht. Also so, wir haben ja auch besprochen, wie soll das ganze Praxiskonzept sein? Und also du kennst mich auch schon lange und ich habe gesagt, genauso wie vorher, clean, Scandi-Style, simple Farben, kein Rot, kein Gelb, auf gar keinen Fall Orange, ja, keine irgendwie Regenbogenkaftane und so will ich alles nicht, auch keine Räucherstäbchen. Passt überhaupt nicht zu mir. Und das ist auch ein Punkt, den ich so wichtig finde und mit dir auch erleben konnte, dass man dann sagt, okay, gut, habe ich verstanden, es ist gar nicht deins einfach. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht auf Dinge einlassen kann, aber wenn man einfach so mit dem, wie man ist und seine Richtung fährt, gut fährt, ist es auch total legitim. Und was ich ganz spannend fand, auch in dem Weg mit dir, dass zum Beispiel, wenn ich weiß, ich muss an irgendeiner Stelle, was heißt ich muss, ich will an irgendeiner Stelle zum Beispiel die Farbe Rot implementieren, dann muss ich nicht eine, keine Ahnung, rote Wand dafür haben, sondern dann gibt es eben auch alle andere Dinge, ne? Und vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen in die Praxis geben, was könnte zum Beispiel, weil wir hatten ja diesen Fall, es sollte rot sein und ich habe gesagt, vergiss es, eine rote Wand, einfach so, das wird nicht passieren. Ja, so. Was können so kleine Dinge sein, dass man es vielleicht auch nicht so dogmatisch alles nehmen muss, genau, wo man noch mal so ein bisschen gucken kann oder was. Ja, was sind da so Ideen, um da einfach andere Wege zu finden?
Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu wissen, dass also von meiner Praxis aus, ich sage immer, wir können nichts nur wegen dem Feng Shui tun. Weil wenn ich dir gesagt hätte, Sandra, du musst diese rote Wand machen, dann würdest du jedes Mal, wenn du die Praxis betrifft, sagen, oh Gott, diese rote Wand. Aber sie ist halt hier, weil Daniela es gesagt hat. Und bereits da stoppen wir den Schieffluss. Und das, also weil ne, der innere Bezug, das heißt, nichts sollte in den Räumen sein, nur weil das Feng Shui das quasi erfordert. Oder wenn wir zurück zu diesen ganzen Symboliken kommen. Wenn ich keinen Bezug zu Buddha habe, dann sollte auch keiner, auch wenn es Feng Shui noch 200.000 Mal empfiehlt, wie auch immer, irgendwo in meinen Räumen stehen, weil ich keinen Bezug dazu habe. Das heißt, ich kann keine Energie damit aufbauen. Das heißt, das ist wirklich das Allererste. So, und wenn dann, wie zum Beispiel bei dir, rot war gewünscht, ja, oder berechnet, aber wir haben dann dadurch, dass die Räume so clean sind, reicht ja, ich glaube, wir haben einen roten Regenschirmhalter. Oder war das bei dir?
Ja,
Ich weiß nicht, bei
genau.
jemand, irgendwas, eine
Ja, das war bei
Kleinigkeit, ne?
mir. Genau,
Bei
einen
dir, ne?
dunkelroten und einen
Okay.
dunkelroten Beistelltisch an der Garderobe für Taschen. Damit kann ich leben, aber es war eben auch, es war dunkelrot, ne? Und es waren Kleinigkeiten.
Ganz genau. Und dann hatten wir noch dieses schöne Bild für den Eingangsbereich.
Ja.
Das war eher neutral und hat ein paar rote Elemente gehabt. Und das hattest du ja schon. Was ich ganz oft mache, ist, dass ich mit meinen Kunden durch die Räume gehe, wie manchmal wirklich Bilder umhängen oder Zierkissen auf der Couch von links nach rechts räumen. Oder also es ist, und weißt du, das schönste Gefühl ist, wenn es dann Klick macht.
Ja.
Oh. Und
Ja.
ich setze da gleich, ich war jetzt in Hamburg vor ein paar Tagen bei einer Kundin und die Küche total clean, weiß und es ist so schön. Und dann hatte sie im Esszimmer hatte sie ein einfaches grünes Bild. Ich glaube, das haben ihre Kinder gemalt. Und ich dachte mir, oh, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich habe dieses Bild genommen und habe es einfach in die Küche gestellt. Und auf einmal hat der Raum eine andere Energie
Hat's
gehabt.
gepasst.
Ja, also nicht
Ja.
überdenken, sondern einfach die Kleinigkeiten machen. Wir brauchen für Feng Shui keine große Einkaufsliste. Es ist, wie gesagt, dieses Klick. Und es kostet nichts eigentlich, außer natürlich das Wissen, was zu tun ist.
Ja, und manchmal sind es auch so ganz einfache Sachen, ne? Frische Blumen in Rot zum Beispiel. Also ist ja auch sowas, da kann ich ja auch dann
Ja.
mitgehen, ne? Das passt dann für
Ja.
mich wieder in meine
Ja.
Welt. Oder eine schöne Teekanne oder schöne
Ja, ein
Kerzen oder so.
Fußabstreifer, wenn man
Ja.
draußen ist. Oder im Badezimmer, dann kauft man halt das Duschgel wenn wir bei Rot bleiben, dann ist das Duschgel in einer roten Verpackung. Ich brauche keine rote Wand dafür. Ja, also beispielsweise.
Ich brauche einen
Also man
roten
kann,
Duschgel.
nein, man braucht auch nicht mal rote Handtücher. Also wirklich diese. Oder die Obstschale, ne? Das ist ja auch die Vase. Und vor allem, was wichtig ist, wenn der Raum clean ist, also nicht so schon viele Farben in Konkurrenz stehen, dann muss die Farbe auch gar nicht schreien. Wenn ich von einer weißen Wand ein grünes Bild platziere, dann strahlt das grüne Bild.
Ja, absolut.
Hast du denn so, also jetzt haben wir ja schon so gehört eben, dass es manchmal die ganz, ganz kleinen Dinge sind und ich kann das auch nur bestätigen. Als ich jetzt vor kurzem meine Praxis eingerichtet habe, war es genauso, dass ich gesagt habe, hier muss noch Farbe rein, hier fehlt die und die Farbe, aber eben, ich will nicht ein Bildsohne, ich will kein Kissen so, ich will nicht die Liege in der Farbe, weil alles zu arg ist. Und dann haben wir eben geschaut, ne, dann ist es, wie gesagt, mal der Blumentopf, dann ist es mal die Blume. Aber hast du auch jetzt ein Alltagshack quasi oder eine Alltags-Feng Shui-Maßnahme, die du wirklich täglich umsetzt und die du auch wirklich von deiner Seite jedem ans Herz legen kannst, um sich auch so ein bisschen vielleicht ans Feng Shui zu gewöhnen, dafür zu öffnen?
Also, das hat nichts mit tatsächlichem Raum, umräumen oder irgendwas zu tun, sondern mit dem Bezug zu unseren Räumen, also die Beziehung zu unseren Räumen aufzubauen. Das ist einer der wichtigsten Feng Shui-Aspekte, die ich selber jeden Tag mache für mein Zuhause. Und ich habe mehrere Zuhauses, also habe ich heute Morgen mal alle meine Zuhause begrüßt, die irgendwo sind, verteilt. Aber dieses Danke, dass du da bist. Danke, dass du den Raum hältst für mich. Weil unser Zuhause ist ja nicht, oder das Büro oder die Praxis, es ist ja nicht nur Wände, die wir als selbstverständlich annehmen und dann hier quasi leben. Wir bauen hier unser Leben auf. Wir helfen Menschen, ne, bei euch gesund zu werden, wieder auf den Weg zu kommen. Und unsere Räume geben uns diesen Raum dafür. Sie schützen uns dafür. Sie halten die Energie dafür. Dafür dienen sie doch ein bisschen Anerkennung, dass wir sagen, hey, danke, dass du da bist. Schau mal, ich habe die Blumen mitgebracht. Wenn ich in Urlaub fahre, dann sage ich, meine lieben Räume, passt auf euch auf. Ja, wir sind in 4 Wochen wieder da, weil die Energie kann ja sagen, oh mein Gott, verlassen die mich jetzt. Also informiert eure Räume, baut einen Bezug zu ihnen auf, bringt ihnen Blumen mit. Und dann kommt automatisch auch dieses, ich kann es nicht aushalten, dass mein Zuhause nicht aufgeräumt ist. Ja, und ich rede nicht, also ich habe 4 Kinder und einen Hund. Und mein Mann und ich, wir geben uns wirklich Mühe, aber wir können nicht sagen, dass unsere Kinder den Ordnungssinn geerbt haben. Das heißt, wenn jemand bei mir zu
Du
Hause
hast auch noch
reinkommt
vier
oder mir,
Jungs.
ich habe noch
Muss
vier
man
Jungs,
auch
ja, genau, also im Alter von 10 bis
sagen.
25. Also man kann sich wirklich auswählen, was man gerne hätte. Und dann auch ein Hund, der sich denkt, wenn du nicht mit mir spielst, mach ich hier Unordnung. Und bei mir zu Hause ist es nicht minimalistisch. Und es ist nicht irgendwie immer wie bei der Schöner Wohnen-Zeitschrift, auf gar keinen Fall. Aber es ist Liebe drinnen und es ist eine gewisse Ordnung drinnen. Und ich kann einfach nicht irgendwie das ignorieren, weil mein Zuhause mir wichtig ist. Und wenn wir das aufgebaut haben, dann haben wir das emotionale Feng Shui implementiert, was den Rest dann von alleine sich entwickeln lässt.
Ja, das finde ich gerade so einen schönen Ansatz, weil ich oft auch erlebe, dass es gefühlt dann auch den Menschen so ein bisschen Druck macht, ne? Im Sinne von, aber wenn ich mir jetzt die Mühe mache, dass ich alles nach Feng Shui, also ich sage es jetzt sehr plakativ, ja, aber so, wenn ich mir schon die Mühe mache und dann habe ich Feng Shui und dann muss ja immer alles perfekt und schön und aufgeräumt und sonst was sein, ja. Und ich, zum einen erlebe ich es anders, also je weniger Zeug ich habe, was ich nicht brauche, umso weniger ist natürlich darum, was ich mich kümmern muss, also ärger, umso schneller bin ich fertig, ja. Und das andere ist aber auch, ich finde dieser Perfektionismus-Gedanke, so sehr ich Perfektionismus liebe, aber an der Stelle macht er einem wirklich das Leben total schwer. Und oft ist es ja auch wirklich dieses mal wieder rausgehen und sagen, Moment, also es ist immer noch, so wie du gerade auch gesagt hast, es ist ein Zuhause, ne? Es ist keine sozusagen Musterwohnung für schöner Wohnen, sondern wir leben hier.
Ja, total.
Tatsächlich, gell? So. Und also das ist so ein Punkt, den ich auch total wichtig finde. Und was jetzt so meine konkrete Frage noch wäre, wenn jetzt Leute zuhören und sich denken, okay, gut, ich habe es verstanden, es ist relativ komplex, ich muss mich damit irgendwie auseinandersetzen. Was wären so drei Dinge, also schon gehört, was du machst jeden Tag, aber womit könnte ich so anfangen? Also wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich bin motiviert und ich merke, irgendwie stagniert was, was wäre so ein Ding, wenn ich wüsste, es hängt irgendwie mit meinem Schlafzimmer zusammen, weil ich einfach tatsächlich zum Beispiel super schlecht schlafe oder unruhig bin oder wie auch immer. Oder mit meiner Küche, dass es da einfach immer ausschaut wie Sau, egal was man tut, ja. Würdest du nach Zimmern gehen? Würdest du trotzdem bei der Grundidee bleiben, von erstmal auf den Flur schauen? Und gibt es da so ein bisschen Dinge, wo man einfach weiß, ja, okay, das, also schau da einfach mal hin, fang mit den kleinen Sachen an, um diesen Druck rauszunehmen, um dieses. Es muss die perfekte Lösung sein, ne?
Ja, absolut. Also, ich habe da die Paläste des Lebens entwickelt. Vor vielen Jahren, wir können das auch, wenn ihr möchtet, gerne verlinken, dann gibt es ein E-Book dazu. Und ich habe das durch das Forschen habe ich gesehen, dass sich bestimmte Energien total logisch in bestimmten Räumen aufbauen. Also die Küche, der Palast der Vitalität. Es ist die Nahrung, es ist die Nahrungsaufnahme. Und es ist ja nicht nur, dass also wir essen vielleicht nicht in der Küche, aber wir kochen dort. Und wir wissen, wir kochen mit Wasser. Wasser ist ein Informationsmedium. Das heißt, wenn ich es schaffe, mit Liebe zu kochen oder zumindest nicht zu poltern, wenn ich koche, ja, dann reichere ich das Essen mit dieser Energie an und ich nehme es für mich ein. Das heißt, ja, natürlich ist die Küche wichtig. Oder das Schlafzimmer, der Palast der Liebe. Jetzt nicht nur im Bereich Beziehung, sondern auch im Bereich der Selbstliebe. Dann haben wir das Büro, ne, der Palast des Wohlstands. Dann haben wir das Kinderzimmer, der Palast der Kreativität und so weiter und so weiter. Das heißt, die Paläste sind, klar haben sie ein gemeinsames Konzept zum Thema Chi-Fluss, zum Thema Lebensbereiche. Aber man kann einfach, je nachdem, wo der Schuh drückt oder auch wo der Widerstand am niedrigsten ist, einfach mit einem Palast beginnen und schauen, okay, was kann ich denn heute da machen? Also im Schlafzimmer ist es manchmal einfach, das Bett schön zu machen und vielleicht ein paar Zierkissen drauf zu tun oder die schmutzige Wäsche aus dem Bett zu tun oder das Bügeleisen aus dem Schlafzimmer rauszuholen oder. Das sind so Kleinigkeiten und man kann da wirklich sehr schnell etwas machen und vor allem die Baby-Steps darf man nicht unterschätzen. Gerade zum Thema Perfektionismus, ja, ich muss erstmal alles ausgemistet haben, bevor ich irgendeinen Lebensbereich
Genau.
aktivieren kann. Oh mein Gott, ja,
Ich
never ending
wollte
story.
gerade sagen, du wirst halt nie fertig, also fängst du nie an, irgendwas
Richtig, ganz
reinzutun.
genau. Und die Paläste, die sind so aufgebaut, dass ich sagen kann, okay, gut, der Eingangsbereich ist wahrscheinlich noch nicht so fertig, aber ich habe es im Auge. Dennoch kann ich das Bügeleisen aus dem Schlafzimmer oder die schmutzige Wäsche aus dem Schlafzimmer räumen. Ja, deshalb, oder die Küche, ich bin ja so ein Liebhaber von so schnellen Dingen. Also wenn ich warte, dass das Spaghettiwasser kocht, kann ich mal die Gewürzschublade aufmachen und zumindest mal alles rausschmeißen, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum durch ist. Ja?
Ja.
Ne? 2 Minuten ist
Perfekt
durch.
genutzt.
Ja, total. Oder einer meiner Lieblingstipps ist beim Zähneputzen. 2 Minuten kann ich mich in meinem Badezimmer umschauen, einfach gucken, was ist abgelaufen, was nutze ich nicht mehr, was ist unordentlich und kann das, was weg soll, einfach auf den Boden werfen, ein bisschen Ordnung schaffen, während ich Zähne putze. Ja, Multitasking, zwar nicht jeden Tag, aber. Und nach 2 Minuten habe ich wieder die Frequenz verändert in einem Bereich. Also solche Sachen, ach, sind einfach also super cool und schön zu machen.
Ja, liebe Daniela, es ist Wahnsinn, wie du uns heute mitgenommen hast. Ich glaube, jeder, der noch nicht begeistert war oder auch überhaupt nicht wusste, was Feng Shui ist, ich glaube, viele haben sich was anderes auch drunter vorgestellt. Das erlebe ich auch immer wieder so, wenn man mit den Leuten mal drüber spricht. Eigentlich, ne, haben die meisten keine Ahnung, außer man hat selber schon mal eingerichtet nach den ganzen Prinzipien und Ratschlägen. Aber ich fand es auch so mega toll, wie du jetzt gerade am Ende auch nochmal gezeigt hast, diese Mikroveränderungen, diese Mikrosteps, was die mit uns verändern, so wie wir es immer auch erzählen, wie es mit unserer Gesundheit ist, ne? Vielleicht nur ein Ding in der Ernährung umstellen und so weiter. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Eindrücke und die Einführung heute, die du uns gegeben hast und dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank, dass ihr den Raum dafür kreiert habt. Dankeschön.
Und wir werden natürlich alle deine ganzen, also zum einen verlinken wir natürlich in den Shownotes, wo man dich finden kann, was du alles machst. Ich persönlich liebe ja auch dein Insta-Account. Insofern, den werden wir natürlich auch mit reinnehmen. Alle anderen Sachen auch mit deinem E-Book und so, das schreiben wir natürlich alles super gerne in die Shownotes. Und ihr könnt Daniela dann auch selbst kontaktieren, wenn ihr Fragen zu einer Ausbildung habt, zu einem Programm oder was auch immer. Also ich denke, da sind alle Wege möglich. Ich bedanke mich sehr. Ich fand es eine wunderschöne Folge. Ich glaube, wir haben diese Mystik des Feng Shui deutlich entkräften können. Und das finde ich auch einfach großartig, weil du einfach so mit beiden Füßen im Leben stehst. Und es ist nicht so ein von, hey, wir machen hier ein bisschen Räucherstäbchen und da noch ein bisschen und so. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, alles sehr pragmatisch zu sehen, sodass es halt einfach in dem Alltag dann auch funktioniert. Und dafür vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Daniela.
Vielen Dank auch an euch.
Und damit bedanken wir uns auch bei euch Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder mit dabei wart und freuen uns auf das nächste Mal mit euch.
Das war wieder eine Folge des TCM-Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Damit du nichts verpasst, folge uns und unseren Kanälen.
Hinterlasse uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald, deine Sandra
Und Maren.